Das ist ein Titel bei Bayern München. Hui, toll. Ja, ist doch. Von welchem Titel redet man mehr? Vom 8. oder 70. von Bayern München oder von dem von Kaiserslautern? Natürlich wird jetzt wieder jemand sagen, der 8 Titel bei Bayern hat. Ja, klar. Mhm. Nee, aber das ist wirklich meine Meinung.
Der Kultkicker-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Kultkicker-Podcast. Am Mikro begrüßt euch hier der Martin. Wir haben uns mal wieder auf die Reise begeben zu den Fußballhelden unserer Kindheit und haben heute einen ganz besonderen Gast für euch. Er stand wie kaum ein anderer für Grätschen und Kämpfen und war der zentrale Verteidiger in glorreichen Leverkusener Tagen. Jens Nowotny. Mit 16 Jahren wechselt der gebürtige Bade zum Karlsruher Sportclub und schafft dort den Durchbruch. 6 Jahre spielt er für den KSC, unter anderem an der Seite von Oliver Kahn. Dann geht es für ihn ins Rheinland. In Leverkusen spielt er um die großen Titel, Champions League, Meisterschaft, DFB-Pokal. Insgesamt kommt er dabei auf 336 Bundesligaspiele, erzielt 11 Tore. Für Deutschland steht er 48 Mal auf dem Rasen. Ein Highlight für ihn ist hier die WM 2006 im eigenen Land. Am Kulttisch spricht er mit uns über seinen glücklichen Karrierestart, über wilde Partys in Leverkusen und warum ihn der FC Bayern nie wirklich gereizt hat. Zudem geht es um die Zeit nach dem Sommer 2002, als die Werkself 3 mögliche Titel innerhalb weniger Tage verspielte und er den vermeintlich größten Fehler seiner Karriere machte. Wir haben Jens in der Bayer Arena in Leverkusen getroffen und gleich vorab mal eine kleine Warnung. Auch ein Fußballstadion muss ab und zu mal sauber gemacht werden. Daher hört ihr speziell in den ersten 15 Minuten vielleicht den ein oder anderen Laubbläser. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß beim Interview mit Niklas am Kulttisch.
Also Jens, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist als 48-maliger Nationalspieler, 335 Bundesligaspieler, wirklich ein wahrhaftiger Kultkicker. Aber wir wollen mal ganz an den Anfang springen. Und zwar hat der Kicker, als du 15, 16 warst, mal eine Homestory über dich gemacht. Da warst du gerade U16-Nationalspieler. Und da heißt es tatsächlich, ich zitiere, er liest am liebsten Bücher über Wissenschaft und Technik.
Genau, das war damals die Terra X-Zeit.
Okay.
Da habe ich alles Mögliche gelesen. Ich bin das erste Mal auch bewusst von mir, von meinem Interesse her mit dem in Berührung gekommen und habe dann die Terra X-Bücher gelesen. Und das hat sich, so das Interesse an der Welt hat sich jetzt ein bisschen zwar verschoben, also nicht mehr extrem so die wissenschaftlichen Dinge, aber ab und zu sowas zu lesen. Und wenn es bloß überfliegen ist, das schadet nicht.
Und ja, kann man sich das dann schon so ein bisschen so vorstellen, dass du, also war Fußball damals schon die absolute Nummer 1 oder warst du da so interessensmäßig eigentlich zwiegespalten? Wissenschaft, Fußball, war das so 50-50? Oder?
Nee, Fußball war schon Nummer 1. Fußball ist, war im Prinzip kurz vor Ende der Hausaufgaben hat man Fußball gespielt. Also ich bin oft mit meinem Bruder einfach auf den Fußballplatz gefahren. Wir haben zu zweit gekickt, ein bisschen versucht, ein bisschen, ja, nicht trainiert, aber so ein paar Spielchen gemacht und das ist, ja, wirklich jeden Tag ist es passiert. Unsere Eltern sind auch Fußballer, beide haben Fußball gespielt und somit waren die Wochenenden auch geprägt von Fußball selbst spielen und Fußball auf dem Gelände zu sein für die erste Mannschaft, für die zweite Mannschaft im Clubhaus und WM haben wir draußen angeguckt und alles Mögliche spielte sich praktisch auf dem Fußballplatz oder darum ab.
Ja, da merkt man auch schon, dass du an sich auch relativ heimatverbunden warst, wenn du da auch im örtlichen Verein, sage ich mal, da gerne dabei warst und so. Es geht dann, glaube ich, um den Ort Spielberg.
Genau, ja.
Genau,
ja.
In Baden, ja. Wer es jetzt wahrscheinlich nicht kennt, so ungefähr 20 Kilometer von Karlsruhe entfernt.
Genau, ja, 23, glaube ich, sind es.
Ah, okay.
Pi mal Daumen.
Trotzdem bist du dann wahrscheinlich auch aufgrund deines besonderen Talents dann nach Friedrichsthal gegangen, so heißt der Verein. Jetzt auch nicht ein Verein, den man besonders kennt, aber das war dann schon eine Klasse besser, oder?
Ja, das war insofern eine Klasse besser, dass wir als Mannschaft dahin gegangen sind. Das heißt, es sind in dem Jahr, glaube ich, 7 oder 8 Spieler von der Kreisauswahl, wo wir uns alle kennengelernt haben, dann nach Friedrichsthal gegangen. Ein paar haben schon in Blankenloch gespielt, es war eine Spielgemeinschaft. Wir sind nach Friedrichsthal, insofern SG Friedrichsthal-Blankenloch. Und das war, wenn man Fußball als Hobby bezeichnen möchte, die schönste Zeit, die ich hatte.
Wieso?
Ja, weil es hat einfach alles gepasst. Die Mitspieler, wir hatten keinen Druck, kein Erfolgsdruck. Die Mitspieler, wir haben uns verstanden, wir sind zusammen in Freizeiten gefahren, wir haben große Turniere zusammengespielt, wir haben Erfolge gefeiert, wir haben da zu dieser Zeit auch Karlsruher SC oder Waldhof Mannheim in Schach gehalten, sind Dritter von der Süddeutschen Meisterschaft geworden. Und unsere Eltern, die gehen heute noch zusammen kegeln und machen so Kurzurlaube zusammen. Und das war schon genial. Also die Zeit, die möchte ich nicht missen.
Also so klassisch 11 Freunde, kann man eigentlich sagen.
Ja, waren sogar mehr. Also waren wirklich, wir waren, da ging es nicht um die 11, das ging wirklich um die 16, 17, die, wir haben uns alle top verstanden. Also das war kein Gegeneinander oder kein Neid oder wie man das auch immer nennen möchte. Das war einfach Fußball pur.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Trotzdem warst du ja damals schon sehr ambitioniert. Also du hast dann in der U16-Nationalmannschaft gespielt und da kamen wahrscheinlich dann auch größere Vereine schon auf dich zu. Wie ist es denn dann trotzdem abgelaufen, dass du quasi von der Nationalmannschaft entdeckt wurdest, obwohl du noch in so einem kleinen Verein gespielt hast? Das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen.
Zufall. Glück. So kann man es nennen. Weil zu dem Zeitpunkt war in Spielberg die Kreisauswahlsichtung. Und ich sage jetzt mal ganz salopp, ich weiß nicht extrem, wie das jetzt genau war, aber ich habe da mitmachen können. Und als es dann darum ging, die Mannschaft zu bestimmen, waren dann alle Spieler da, waren glaube ich 40, 50 Spieler. Und dann steht halt der Trainer vorne und liest den Namen vor, die es geschafft haben. Und dann hat er die 20 vorgelesen und mein Name war nicht dabei. Und dann hat er aber im Anschluss gesagt, ein Sonderfall ist der Jens. Normal wäre er dabei von der Leistung, aber er ist 2 Jahre zu jung. Okay. Und ich sag mal, so wie es da angefangen hat, so ist es weitergegangen. Klar hast du vielleicht unterbewusst das Ziel gehabt, Fußballprofi zu werden, aber ich habe nie jetzt verbissen darauf hingearbeitet. Es kam einfach. Man war vielleicht qualitativ so gut oder die anderen waren nicht besser. Und dann hat es ja das Quäntchen Glück gebraucht. Und dann bist du von der Kreisauswahl in den Stützpunkt gekommen, so wie es früher normal war. Dann warst du im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft und plötzlich warst du drin.
Und dann warst du eben in der U16-Nationalmannschaft, also dann beim DFB bekannt.
Genau.
Und dann ging es einige Jahre später dann doch den, sag ich mal, klassischen Profifußballerweg. Du bist dann zu einem größeren Verein gewechselt.
Genau, da war dann der nächste Schritt, der, wenn es dann wirklich in den Profi herangehen sollte, zum Karlsruher SC. Und auch das war ähnlich wie dem Wechsel Spielberg nach Friedrichsthal. Ich kannte viele in Karlsruhe durch meinen Onkel, der war sehr bekannt dann in dem Dunstkreis vom Karlsruher Sportclub. Ich kannte dann schon den Oliver Kreuzer, den Mehmet Scholl, Oliver Kahn. Die hatte ich schon gekannt durch meinen Onkel und als ich dann als Jugendspieler da reinkam, hat mich auch sofort so ein bisschen Oliver Kahn unter seine Fittiche genommen, habe gesagt, komm mal mit, wir gehen mal zum Bulli in den Kraftraum. Dann haben wir da mal ein bisschen gepumpt und so hat sich das Ganze auch entwickelt. Also ich wurde sofort mit offenen Armen da empfangen. Es war nicht, oh, da kommt ein Konkurrent. Vielleicht war es so ein bisschen, oh, da kommt ein Junge. Schauen wir mal.
Du warst dann ja insgesamt, also du bist 96 dann nach Leverkusen gegangen, warst, glaube ich, so 4, 5 Jahre richtig bei den Profis dabei in Karlsruhe. Ja. Also auch noch als sehr, sehr junger Spieler dann direkt eben. Und in dieser Zeit hast du gerade gesagt, hast du so recht prominente Mitspieler auch. Zum Beispiel Olli Kahn. Ja. Und der hat dich anscheinend mit offenen Armen aufgefangen. Da wäre eigentlich meine Frage gewesen, was war das für eine Begegnung mit Olli Kahn dann?
Ja, zu dem Zeitpunkt haben wir zusammen bei den Amateuren gespielt. Es war jetzt nichts Dramatisches. Also es war ein Mitspieler. Da waren andere Spieler, die schon Profi waren, wie Michael Hafer, der da noch gespielt hat, die Nummer 10 schlechthin beim KSC. Ein super filigranen Techniker, überragendes Auge, Ballgefühl. Oder der Torwart, der vorm Olli war, der Oleg Famula. Oder Srećko Bogdan, der da gespielt hat, der jetzt vor mir als Libero da gespielt hat. Also das waren alles wirklich überragende Persönlichkeiten, die junge Spieler aufgenommen haben und sie mitgenommen haben. Also das war jetzt nichts, dass ein junger Spieler auf den Knien rumrobbte und oh, super, und da ist Olli. Nee, das war auf Augenhöhe. Und das hat es natürlich auch relativ einfach gemacht. Man musste natürlich, das ist eine andere Zeit gewesen, als junger Spieler auch wissen, wo sein Platz war. Also du konntest nicht mit 17 zu den Profis kommen und gleich mal vorne weglaufen und sagen, Olli, nimm mal die Bälle. Ja. Das funktioniert nicht. Heute glaube ich, dass das der ein oder andere junge Profi schon macht.
Und das mag sein. Ich glaube auch, dass sich da wirklich einiges verändert hat. Da gibt es ja wirklich einige Anekdoten auch zu von ehemaligen Fußballern. Du hattest dann wahrscheinlich in Karlsruhe auch schnell auf dich aufmerksam gemacht bei den Amateuren, bevor du dann dein erstes Bundesligaspiel gemacht hast. Aber das hat sich ja ein bisschen verschoben, weil dann gab es, glaube ich, den ersten Kreuzbandriss, oder? 1991.
Genau, ja. Und auch da wieder kommt das Glück dazu. Ich hatte auch da einen überragenden Trainer, mit dem habe ich heute noch Kontakt. Das ist Michael Piwowarski vom KSC, Scout danach gewesen beim KSC, dann bei Hoffenheim, dann im Dunstkreis von Bayern München. Und als ich mir den Kreuzbandriss zugezogen hat, hat er im Prinzip die Entscheidung gefällt, weil zu dem Zeitpunkt war ich Mittelfeldspieler, auch in der Nationalmannschaft, war Kapitän bei der Nationalmannschaft, im Mittelfeld eigentlich gesetzt, beim KSC auch. Und als ich dann den Kreuzbandriss hatte und er mich an die Mannschaft wieder ranführen wollte, hat er mich nach hinten beordert. Mit der Begründung, da hast du das Spiel vor dir und du siehst, wenn Zweikämpfe kommen. Es war Glück. Wirklich.
Also, der dich dann quasi auf deine spätere Glanzposition.
So kann man sagen.
Aufgrund deines ersten Kreuzbandrisses dann mehr oder weniger.
Genau. Ja, okay. Also
das kann man wirklich Glück im Unglück hören.
Ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass man sieht es heute, dass viele Bundesligisten in den NLZs anfangen, in der U17, Übergang U19 plötzlich die Stürmer zu Verteidigern machen. Weil dann ist der Drang nach vorne da, da ist es die Torgefahr, das ist das offensive Denken. Und bei mir, ich war im zentralen Mittelfeld, es war eher ein Defensivdenken und da hat er mich nach hinten gesetzt. Natürlich schon den Offensivdrang immer gehabt, aber trotzdem von der hinteren Position. Und ja, ein anderer hätte mich vielleicht vorne eingesetzt. Wäre vielleicht auch so gelaufen, man weiß es nicht. Aber so wie es gelaufen ist, perfekt. Und das hat mit diesem Umstand zu tun.
Und in dieser Zeit, wo du dann quasi auf dem Sprung warst zu den Profis und dann diesen Schicksalsschlag, sag ich mal, für einen jungen Sportler, da warst du ja auch noch nicht so erfahren. Da hattest du da nicht dann doch auch ein bisschen Angst, dass der Traum kaputt ist, bevor er anfängt? Oder warst du dir eigentlich recht sicher, ich wäre schon so?
Ich habe mir da überhaupt keinen Kopf drum gemacht. Ich habe schon immer das von meinem Charakterzug gehabt, dass ich den Leuten vertraue. Also wenn mir ein Arzt gegenüber sitzt und sagt, so und so sieht's aus, das und das musst du tun und dann kannst du in dem Zeitraum wieder spielen. Dann gibt es keinen Grund daran zu zweifeln. Also und so war mein Denken eigentlich immer, ob es jetzt nach dem ersten Kreuzbandriss, zweiten, dritten, vierten Kreuzbandriss. Ich wusste, was zu tun war, ich habe es getan und deshalb gab es nie einen Moment des Zweifels.
So lange musstest du ja auch damals nicht zweifeln. Dann kam ja dein Bundesliga-Debüt, erinnerst du dich eigentlich noch dran?
Oder soll ich etwas? Wieder ein glücklicher Umstand.
Du hast auf jeden Fall 90 Minuten gespielt.
Ja, aber trotzdem ein glücklicher Zufall, weil das Spiel war in Hamburg.
Genau.
Ein Glück.
Ja,
wir haben 2-1 gewonnen, glaube ich. Matthias Fritz hat Siegtor geschossen.
Das kann ich dir jetzt ehrlich sagen.
Das sage ich jetzt einfach so. Nee, aber es war genauso. Wir waren freitags bei einer Grillparty von den Amateuren. Da war ich dabei.
Und Samstag war das Spiel, oder was?
Und dann klingelte das Telefon, rief Karl-Heinz Rühl, damals Manager beim KSC, an. Er sagt, Jens, du musst mit. Ich glaube, Srećko Bogdan hat sich verletzt. Ist nicht sicher, ob er spielen kann. Und dann bin ich von der Grillparty nach Hause, meine Sachen gepackt, bin dann nachgefahren, komme im Hotel an und samstags morgens um, glaube 11 oder um 11:30 hatte Winnie Schäfer zu mir gesagt, du spielst.
Ja, und dann warst du sehr glücklich oder ging dir dann das Flattern?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe dann gespielt. Also ich habe da wirklich nicht jetzt gedacht, oh, jetzt was passiert jetzt, sondern durch das, dass ich die Mannschaft kannte, ich habe oft schon mit ihnen trainiert. Auch das macht es dann viel leichter, wenn du die Mitspieler kennst. Dann habe ich 3 Spiele gemacht Und dann war Sommerpause und dann war wieder die Vorbereitung. Und es war alles wie vor der Verletzung. Mhm. Svetchko war dabei, hat die Vorbereitung gemacht. Ich habe auf der Bank meinen Platz eingenommen und vor dem ersten Spiel verletzte er sich wieder. Und ich komme wieder rein, spiele und ab dem Moment bin ich drin. So hat meine Karriere begonnen. Und im Übrigen genauso wie Oliver Kahn seine. Mhm. Oliver Kahn seine Karriere hat begonnen, da Oleg Famula sich im Trainingslager verletzt hat. Mhm. Sonst hätte Olli nicht so schnell gespielt. Mhm. Also es, manchmal gehört das Quäntchen Glück halt auch dazu, was viele gerade in der heutigen Zeit nicht wahrhaben wollen.
Dass man eben, also das mit Fleiß, Talent, aber auch eben der richtige, genau, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So der so, Klassiker.
Und wenn du dann aber da bist, wenn du das Glück hattest, dann musst du natürlich liefern. Dann musst du deine Leistung abrufen und wenn du es dann halt nicht kannst.
Und das hast du dann ja recht konstant getan. Unter Winnie Schäfer.
Genau.
Mir war vorher gar nicht klar, wie lange der in Karlsruhe Trainer war. Also das war ja eine Institution damals, ja, beim KSC. Wie hast du den denn erlebt als Trainer? Weil das war ja die ganze Zeit dein Trainer. Du hattest ja nur diesen Trainer beim KSC.
Genau,
oder?
Also auch da. Wer hat den Mut, bei einer Bundesligamannschaft in dieser Zeit einen 18-Jährigen reinzuschmeißen und dann auf der Position Libero, je nachdem, auf so einer prägnanten Position zu setzen und den auch so zu unterstützen? Es gab nicht viele, die das so gemacht haben. Und da hatte ich auch, da bin ich ihm heute noch riesig dankbar, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat. Und natürlich, klar, wenn du dann keine Leistung bringst, dann ist was anderes. Aber ich habe dann die Leistung gebracht und habe es dann probiert, so zurückzuzahlen. Aber trotzdem, das konnte er nicht wissen, dass es so gut lief oder gelaufen ist. Und da bin ich ihm heute noch dankbar, dass er auf die Jugend, und das hat er dann eigentlich schon immer durchgesetzt. Wir haben mit Scholl relativ früh, also als junger Spieler, Oliver Kahn, auch ihn dann gebracht. Also das hat sich schon so durchgezogen.
Und ihr wart ja auch sehr, sehr erfolgreich in der Zeit. Also wenn man es jetzt auch gerade mal heute mit dem KSC vergleicht, jetzt ist der KSC in der dritten Liga, steigt vielleicht wieder auf. Aber ihr wart damals in der ersten Liga in deiner Zeit immer unter den Top Ten. Was habt euch damals so stark gemacht?
Elf Freunde.
Ja, es ist, also es war also eine besondere Kameradschaft.
Das ja,
war.
Definitiv. Wir waren ja qualitativ nicht besser als die anderen. Also von den Einzelspielern her, wenn du die mal durchgegangen bist, das wahrscheinlich ja nicht mal so im Mittelfeld, sondern immer so ein bisschen vielleicht gegen den Abstieg. Aber wir haben es halt geschafft, über den Mannschaftsgeist besondere Leistung abzurufen. Und das merkt man. Also wenn man jetzt, es war jetzt letztes Jahr im November, meine ich, hat der Abriss begonnen mit vom Wildpark. Mhm. Und da waren noch mal ein paar Spieler eingeladen. Und wenn du dann da hinkommst und dann den Ewald Kals, den Burkhard Reich, den Gunter Metz, den Rainer Schütterle, das ist Heimat. Das ist wirklich Heimat. Da kommst du nach Hause und du freust dich herzlich, die zu sehen. Das ist keine Oberflächlichkeit, sondern das geht wirklich tiefer. Und das macht Riesenspaß, da hinzukommen. Wir haben auch uns wieder getroffen mit Michael Wittwar, Rainer Krieg, zufällig beim Hallenturnier in Berlin. Mhm. Also, das ist wie wenn die Zeit stehen geblieben ist. Und da ist auch egal, ob ich dann Nationalspieler geworden bin und ui toll, so Champions League, ey. Nee. Karlsruhe. Wir waren zusammen beim KSC und haben zusammen eine richtig geile Zeit erlebt.
Du hast auch damals, also es gab ja dann nachher sogar als Krönung quasi das Pokalfinale 96, was dann leider verloren ging, knapp gegen Lautern, die damals halt als Absteiger feststanden, ja, schon. Also wart ihr eigentlich auch die Favoriten, schon relativ bitter dann wahrscheinlich eigentlich, für euch.
Ja,
gewesen.
Gut, gerade gegen Kaiserslautern. Das ist ja so ein bisschen Derby, was man schon sagen kann. Definitiv. Ja. Aber da habe ich auch, bin ich das erste Mal richtig mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Fan in Berührung gekommen. Weil wir haben ein Pokalendspiel erreicht. Klar, wir haben 1-0 verloren. Mist. Und sind dann in Karlsruhe angekommen mit dem Bus. Und dann gab es tatsächlich Leute, die uns mit Obst und Eiern beworfen haben.
Okay.
Und uns durchaus auch beleidigt haben, so ein bisschen, ne? Kann man dann schon. Und dann, da bist du das erste Mal wirklich mit dem Fan in Berührung gekommen, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas läuft schief.
Der Wechsel nach Leverkusen stand aber schon vor dem Ereignis fest. Mhm. Damals war Rainer Kallmund, glaube ich, schon der Verantwortliche auch für den Wechsel.
Genau. Ja.
Wie war so denn die erste Begegnung mit Rainer Kalli Kallmund? Der muss sich ja irgendwie überzeugt haben.
Ja, also auch da drehen wir wieder das Rad zurück, wie nach Friedrichsthal oder Karlsruhe. Ich kannte von Leverkusen Carsten Ramelow, Christian Wörns, ich kannte Markus Feldhoff und Heiko Herrlich, der auch in Leverkusen gespielt hat.
René Riedlewitz kanntest du, glaube ich, auch.
René kannte ich auch von der Jugendnationalmannschaft. Das heißt, ich kannte schon ziemlich viele. Mhm. Das heißt, ich kam nirgends Fremdes hin.
Und das war dir dann schon damals quasi auch ein Riesenargument für dich, nach Leverkusen zu gehen?
Okay. Ja, definitiv. Also,
weil sportlich war Leverkusen damals ja nicht...
In dem Jahr sind sie fast abgeschieden.
Genau. Ja.
Und das weiß ich noch, in dem letzten Spiel, hatten wir in Stuttgart. Und da hatte ich ja eine meiner ruhmreichen roten Karten. Und stand dann draußen im Gang, während das Spiel noch lief. Und Winnie Schäfer wurde auch auf die Tribüne verbannt. Der stand neben mir. Mhm. Und rechts war die Anzeigetafel. Und da haben wir immer drauf geguckt, so ein bisschen, wenn Leverkusen, ich sag's ja, laut dann 1-0. Mhm. Und dann schoss plötzlich Markus Münch das Tor. Und ja, da war schon ein bisschen klar Erleichterung. Aber das war auch so eine besondere Situation, die ich halt immer noch im Kopf habe. Dass beim letzten Spiel Stuttgart und Winnie draußen stand und die Tafel oben angeguckt hat.
Und dann ging es aber an Leverkusen, also du warst damals ja, wie soll man sagen, beim KST schon gestandener Bundesligaspieler, auch wenn du noch recht jung warst. Aber für den Verein ging es auf jeden Fall bergauf, als du kamst. Christoph Daum kam, glaube ich, auch in dem Jahr.
Es war ja noch das Interessante, dass ich eigentlich mit Erich Ribbeck zusammen saß. Mhm. Auch und habe mehr oder weniger dann da, oder mein Onkel, der mein Berater war, den Vertrag ausgehandelt oder darüber gesprochen. Und da war halt noch Erich Ribbeck da. Und dann kommst du am ersten Tag nach Leverkusen, das ist ein anderer Trainer.
Und ein ziemlich einzigartiger Trainer, kann man sagen, oder? War Christoph Daum ein Kulturschock?
Beste Trainer.
Wieso? Also du hattest ja viele Trainer. Warum ist er der Beste?
Er hatte einen Plan, er hat jeden Spieler besser gemacht. Nicht nur die Mannschaft erfolgreich, sondern er hat jeden Spieler auf ein anderes Level gehoben. Und davon findest du nicht viel Trainer. Mhm. Manche sind periodisch mal eine Saison, die erfolgreich sind, aber letztendlich guckst du dann die Mannschaft an in den nächsten Jahren und sagst, ja, ist eigentlich wie vom Jahr. Mhm. Da ist keiner groß reifer geworden. Erfahrung, okay, aber Reife, dass du dich anders gibst. Das hat Christoph auf jeden Fall geschafft.
Im ersten Jahr ist dann nämlich, also erfolgreiches Jahr, auch direkt die Vizemeisterschaft dann rausgesprungen, was ja damals eine Riesenüberraschung war. Ihr hättet zwar auch durchaus Meister werden können. Ja. Es gab dieses Spiel in Köln übrigens die höchste Niederlage gleichzeitig auch deiner Karriere.
Ja, 4-0, glaube ich.
4-0, genau. Ja. War da, es war ja dann quasi die erste Vizemeisterschaft, wovon noch ein paar kamen, sage ich mal. Ja. War die denn dann quasi eher als Erfolg für dich auch zu sehen? Hast du das dann als Erfolg gesehen oder trotzdem als Niederlage, weil ihr auch durchaus hättet Meister werden können?
Ich glaube, da muss man immer zwei Seiten sehen, das Rationale und das Emotionale. Emotional war es ein Erfolg für mich. Rational, klar, es geht um die Meisterschaft und du hast sie vergeigt. Misserfolg. Aber ich sehe alle Vizemeisterschaften, die wir errungen haben, wirklich als Erfolg an. Ärgerlich manchmal, ja, aber trotzdem als Erfolg. Viele steigen öfters ab, als wir Vizemeister geworden sind und das will auch was heißen.
Ja, also absolut. Und die Zeit in Leverkusen war dann ja auch unter Christoph Daum extrem erfolgreich. Also ihr wart ja immer oben dabei, kamen noch Vizemeisterschaften und dann kam noch eine Vizemeisterschaft, die du, glaube ich, wahrscheinlich zumindest in der Woche danach erstmal nicht so genießen konntest, sage ich mal, als Erfolg. Weißt du wahrscheinlich, worauf ich anspiele, nämlich auf die 2000, dann wo das Spiel in Unterhaching dann verloren wurde 2-0 und ihr dann die eigentlich sicher geglaubte Meisterschaft noch abgegeben habt. Ihr hättet nur einen Punkt holen müssen damals.
Genau, ja, das war ein bisschen unglücklich gelaufen. Klar, wenn du so reingehst in ein Spiel, bist du motiviert und dann ja, es passiert nicht groß und letztendlich machst du ein Eigentor und dann bröckelt es so langsam und du hast vorne gar auch keine Chancen, lässt hinten nicht groß was zu und plötzlich das Eigentor und dann gingen schon die Schultern und Köpfe so ein bisschen nach unten und da hast du, da war jetzt kein Gefühl dabei, wo du sagen wolltest, okay, da wollte jetzt unbedingt mit dem letzten Willen da was jemand was erreichen. Und ich glaube einfach, dass man, ja, das, was ich vorher als Spieler gesagt habe, dass der Christoph uns besser gemacht hat, da hat uns das letzte Quäntchen gefehlt. Und das letzte Quäntchen ist die Kaltschnäuzigkeit und vielleicht auch ein bisschen die bayerische Überheblichkeit, wenn man so sagt, ja, den Titel, den hole ich, egal was passiert. Und das haben wir nicht gemacht. Da waren wir alle zu brav.
Und wenn du jetzt mal insgesamt auf deine Zeit in Leverkusen zurückblickst, also weil du warst 10 Jahre insgesamt bei Bayer und hast ja auch viele, auch in der Zeit unter Christoph Daum, aber auch später, viele überragende Mitspieler gehabt. Wenn du jetzt mal so sagen würdest, rückblickend für dich, wer war denn eigentlich der Fußballer, der dich in deiner Mannschaft am meisten beeindruckt hat? Rein vom Spielen her. Also nicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Carsten Ramelow, aber nein, vielleicht ist es auch jemand anders.
Nein, ist, ja, auch da kommt es ja immer drauf an. Ne? Mein Fußballerisch war bestimmt der See Roberto ein ganz, ganz außergewöhnlicher Spieler. Genauso wie Emerson, genauso wie Lucio, genauso wie Ulf, genauso wie Bernd Schneider, Olli Neuville, Ilyaray Bastürk. Also du kannst dir einen raussuchen. Wir hatten Berbatov, genialer Kicker, genauso wie André Voronin. Oder Schimak. Also ich habe selten...
Du hast wirklich viele gute Mitspieler gehabt, kann man sagen.
Ja, deswegen sage ich, es ist ganz schwierig, da jemanden rauszupicken. Auch wenn ich jetzt mit dem See angefangen habe, aber das bloß, weil er immer noch kickt. Der ist ja bekloppt. aber das meine ich. Es hat riesen Spaß gemacht in Leverkusen, über die lange Zeit mit diesen tollen Spielern zusammen zu sein, da ein Teil davon zu sein. Und es hat sich in den ersten 2-3 Jahren hat sich das ja auch entwickelt, auch in Andreas in Zecke Neuendorf.
Ja.
Wir waren zusammen. Den
man jetzt trotzdem nicht mit Leverkusen so in Verbindung bringt, später insgesamt. Ja.
Genau, aber trotzdem war ein Teil davon, Nico, Robby, Kovac, beide. Also da könntest du noch ewig weitermachen. Logischerweise in 10 Jahren kommen viele, gehen viele. Aber was mich am meisten imponiert hat, so im Nachhinein, wenn du jetzt heute die Mannschaften ein bisschen beobachtest, wenn du Internas, da meine ich noch nicht mal, wer mit wem gut kann, die Internas, oder ob der Trainer, was weiß ich, einen über den Durst trinkt, das interessiert mich null. Aber was macht die Mannschaft zusammen? Und wir hatten 96, 97 jede Woche eine Party.
Jede Woche. Also eine Party in dem Sinne, wo wie wir Studenten jetzt feiern, also wo man am nächsten Tag, wo es einem schlecht geht.
Intern.
Ja, ja. Aber schon, ja. Also mit Kaltgetränken. Also wenn ich
das mal so. Ja, im Sommer mit Eiswürfel drin und im Winter machen wir einen Glühwein. Nee. Also wir hatten alle 14 Tage bei Heimspielen hatten wir die Feiern mit unseren Frauen und mit der Familie. Dann waren wir beim Zecke zu Hause oder beim Italiener. Da haben alle mal gegessen, getrunken. Also das meine ich mit Party. Mhm. Da ist auch Musik gelaufen und der ein oder andere auch was getrunken, ganz klar. Mhm. Und Auswärtsspiele. Da sind wir dann vom Auswärtsspiel ins Stadion gefahren, sind unten rein, haben uns umgezogen und nach Köln. Die komplette Truppe.
Okay, ja. Also es gibt es, glaube ich, heute tatsächlich seltener. Da gibt es, glaube ich, mehr Grüppchen. Aber dass das in dem Ausmaß war, finde ich jetzt auch wirklich spannend.
Sag mal, die von heute oder was weiß ich, die würden jetzt das belächeln.
Ja.
Aber
also ich, salopp gesagt, klingt nach einer geilen Zeit.
Das war überragend. Und deswegen denke ich auch gern an die Menschen. Nicht an alles schön. 30.000 Leute jetzt heutzutage. Wir haben vor 60, vor 70, vor 80.000 gespielt. Geil, wirklich. Mhm. Aber es geht um die Menschen. Und ich erinnere mich lieber an die Menschen wie an das hier, weil das ist dann doch ehrlich der vergängliche Ruhm. Aber die Menschen, die bleiben, die persönlichen Beziehungen. Und wir haben ja jetzt am 12. Mai haben wir ja 40 Jahre Bayer. Also, da weiß ich jetzt schon, dass, gut, bei mir jetzt nicht, ich bin nicht so der emotionale Typ, aber da bin ich sicher, dass Tränen fließen. Okay. Definitiv. Mhm.
du bist ja dann auch wirklich insgesamt, also spricht ja auch dafür, dass du dich in Leverkusen sehr wohl gefühlt hast. 10 Jahre hier geblieben, aber trotzdem gab es ja zumindest immer mal wieder in größeren Zeitungen Gerüchte darüber, dass du auch vielleicht dir nochmal was anderes anschauen willst. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, ich habe mal einen Artikel gelesen, da hat Hitzfeld gesagt, als Zitat, Nowotny ist mein Wunschkandidat. Gab es dann auch mal den Punkt, wo du quasi wirklich schon auf gepackten Koffern standest?
Nee.
Und wenn ja, wo schon nee. Abgewürgt? Okay. Nee. Nicht? Also, aber es waren...
Ich bin nie zum Verein gegangen und habe gesagt, ich will weg.
Okay.
Ich habe mich hier so wohl gefühlt, was nicht nur an den Spielern lag, sondern auch an dem Zeugwart, am Physio, am Busfahrer, an der Sekretärin vom Rainer Kallmund, am Kalli selbst, am Jürgen von Einem, am Kurt Vossen. Das lag wirklich an den Personen. Mhm. Und es lag nicht an Bayer 04 Leverkusen für mich, auch wenn das vielleicht viele nicht gern hören. Aber für mich hat es was, ja, Persönliches. Mhm. Und ich hätte genauso für den Verein alles getan, wenn es jetzt nicht Bayer 04 gewesen wäre, sondern vielleicht Gladbach oder Hamburg oder Freiburg. Du musst dich wohlfühlen. Und das sieht man, dass wir uns wohlgefühlt haben, weil Carsten Ramelow war lang da, Ulf, Schnicks, das sind alle Spieler, Hans-Jörg Butt, die relativ lange da waren, Kies, Simon,
ja.
Also Stefan Kiesling, ja. Für die, die es nicht kennen, ihn kennen. Also, das ist schon selten, dass viele. Also klar, es gibt immer mal 1, 2, 3 Spieler, aber dass so viele Spieler so lange bei einem Verein bleiben und noch dazu bei einem, wo es immer heißt, der Werksclub, der keine Emotionen hat, ist Quark.
Also was ich jetzt mir durchaus hätte vorstellen können, dass du irgendwann dir gedacht hast, okay, es ist schön in Leverkusen, wir erreichen hier viel, aber ich will jetzt auch irgendwann, ich will am Ende 3-mal deutscher Meister geworden sein, bei dem Spielerstatus, den ich habe als gestandener Nationalspieler. Hat das für dich wirklich keine Rolle gespielt, dass du auch mal gesagt hast, ich will jetzt unbedingt Titel gewinnen?
Na gut, ich habe es ja probiert,
jedes Jahr ja, in Leverkusen.
Und wir waren ja
im Verein, wo man so eine Garantie hat, wie Bayern.
Nee. Ach. Das ist ein Titel bei Bayern München? Ui, toll. Ja, ist doch,
ja.
Also, von welchem Titel redet man mehr? Vom 8. oder 70. von Bayern München oder von dem von Kaiserslautern?
Ja,
als sie abgestiegen,
Lauter, na klar.
Die waren abgestiegen, sind aufgestiegen und dann Meister geworden. Ja. Das ist doch viel geiler als den 12. Titel. Natürlich wird jetzt wieder jemand sagen, der 8 Titel bei Bayern hat. Ja, klar. Mhm. Nee, aber das ist wirklich meine Meinung. Mhm. Es wäre schön gewesen, aber ich glaube, dass so ein Titel bei Bayern München, jetzt, da geht es ja wieder darum, ich sage, welchen Spieler wird es jetzt gar nicht, der jetzt 3 Titel hat bei Bayern. Von dem redet keiner mehr. Warum? Weil es Spieler gibt, die haben 10. Mhm. Also das finde ich dann lächerlich. Und deswegen, wir haben es immer wieder probiert mit Leverkusen. Wir waren dicht dran.
Absolut.
Hat leider nicht geklappt. Aber deswegen spielen die Jungs heute auch bei Leverkusen oder die anderen bei Bremen oder die nächsten bei Dortmund. Mhm. Die wollen jedes Jahr versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und bestmöglich ist der Meistertitel.
Und die anderen Vereine, also die haben es jetzt nachgelesen. Also es war dann zumindest in der Zeitschrift, wo wir es gelesen haben, die von Real Madrid, von Barcelona, von United oder Bayern dann eben auch die Rede. Also war es denn zumindest so, dass diese Vereine, waren diese Angebote denn da? War die Möglichkeit da für dich? Oder kannst du das gar nicht sagen?
Ich weiß, dass bei München mal reges Interesse gezeigt hat, wo der Kalli aber direkt gesagt hat, du kannst alle haben, aber den nicht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Mhm. Arsenal, ja, weiß ich. Aber ansonsten, ich habe mich damit auch nie auseinandergesetzt, nie beschäftigt mit. Es war nie ein Thema.
Wenn wir vielleicht das nochmal ein bisschen weiterspringen wollen, 2002 war ja der ultimative Anlauf, kann man eigentlich sagen.
Ja.
Also da, ich weiß auch nochmal, da war ich halt 10, 11 Jahre alt und da habe ich mir gedacht, also einen von dreien holen sie auf jeden Fall. Und ich glaube auch damals haben euch verdammt viele Leute gewünscht, zumindest, dass ihr irgendeinen dieser Titel holt. Und vielleicht sagst du nochmal kurz und knapp, ich will jetzt gar nicht in der Wunde irgendwie rumpulen, aber du wirkst auch recht entspannt, denke ich auch. Aber wie hat sich's damals angefühlt? Wie hast du das erlebt?
Ich war ja verletzt.
Genau. Und unter dem Umstand auch
das
noch.
Das war der Grund.
Dass ihr es nicht, also glaubst du eigentlich, ne? Ja,
also. Ja, also es mag schon den vielleicht das ein oder andere Prozentpünktchen ausgemacht haben, dass ich nicht dabei war. Weil, das habe ich auch immer gesagt, es geht da nicht um meine Person, sondern wenn du ein funktionierendes Kollektiv hast, über zu dem Zeitpunkt vielleicht 50 Spiele, 40, 45 Spiele mit Pokal, mit Champions League, dann auch Nationalmannschaft, und plötzlich bricht ein wichtiger Teil weg, dann ist ein Bruch da. Und der war da, aber sag mal, das war auch die Phase, wo ich meinen einzigsten Fehler gemacht habe in meiner Karriere. Im Endeffekt hätte ich sagen müssen, ich fliege nicht nach Vail, da wurde ich operiert, sondern ich jetzt sagen müssen, nee, ich fliege mit nach Glasgow. Ich möchte bei der Mannschaft sein, aber da war ich doof. Also muss ich ehrlich so sagen. Da war ich im Tunnel und habe gedacht, boah, jetzt musst du so schnell wie möglich wieder fit werden. Das ist Quatsch. 6 Wochen später hätte ich das Gefühl von Glasgow noch mitnehmen können. Und mit der Erfahrung heute, boah, hätte ich wahrscheinlich auch zum Physio, also zum Dieter Czolik, zum Müller Wohlfahrt, zum Helmut Hoffmann, das sind die in denen ich blind vertraue, hätte ich gesagt, Klaus Eder, mir ist scheißegal.
Wie, aber Hauptsache ich?
Ich fahre mit zur WM.
Okay.
Ist mir egal, ob das Kreuzband steht oder nicht. So aufpumpen, dass ich mitfahre. Ich hätte jetzt im Nachhinein das wahrscheinlich für mich entschieden. Ob das dann funktioniert hätte, weiß ich nicht. Aber zumindest hätte ich nicht so vom Kopf her direkt Kreuzbandriss, bupp, jetzt musst du operiert werden, dann die Reha, dann bist du da, dann kannst du Pi mal Daumen, 5 Monate, dann bist du auf dem Platz und spätestens nach 6 kannst du wieder kicken. Das hättest du nicht machen dürfen. Aber das sind so die einzigsten 2 Situationen meiner Karriere, wo ich sage,
Aber wie du schon sagst, du hast dann halt eben diese WM 2002, die auch in einem Vizetitel dann geendet ist für die deutsche Nationalmannschaft, dann eben auch verpasst. Und 48 Länderspiele hast du gemacht. Du warst ja dann auch schon länger, sage ich mal, ein wichtiger Teil der Nationalmannschaft. Und dann begann aber auch irgendwie trotzdem eine Seuchenzeit, oder? Also die Saison 2002, 2003, da hast du ein Spiel gemacht. Weil du hast den Kreuzbandriss auskuriert. Gut, und dann
Spiel gegen Cottbus wieder gerissen.
Und du hast vorhin so schön gesagt, ich habe einfach immer dann die Sachen gemacht, die ich machen musste, dass ich wieder fit werde. Warst du da auch in dem Moment so klar oder hast du dir da denn nicht spätestens gedacht, jetzt ist das sofort wieder und jetzt zweifle ich doch mal und jetzt bin ich mal 2 Monate traurig?
Nö, da hat man, auch da wieder das Lesen geholfen. Mhm. Und die, nicht die Grimmschen Märchen, aber so die Fantasy-Welt.
Okay, was hast du da so gelesen, wenn ich...
Also gut, zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich auch Herr der Ringe schon 6-mal durchgehabt oder sowas. Aber es gibt ja auch andere Büchereien, die ich dann gelesen habe, wo du dann immer denkst, okay, der am meisten auf die Nuss kriegt, der hat am Ende dann trotzdem vielleicht das glücklichere Ende bei sich. Und was für ein Spruch ich dann nicht mehr hören konnte, ist, wer weiß, für was gut ist. Das ist natürlich kacke, wenn da der vierte Kreuzbandriss dann passiert und du wieder was vielleicht verpassen könntest. Aber letztendlich hat jeder irgendwo sein Päckchen zu tragen. Und bei mir ist auch da so ein roter Faden durch. Ich hatte ganz am Anfang in der Jugendnationalmannschaft auch einen Jochbeinbruch. Und da hatte ich beim KSC schon gespielt und lag dann da in der Augenklinik, wurde operiert und dann kam... Ja, boah, was hier passiert und in dem Alter, oder hier, scheiße, blöd. Und dann kam die Krankenschwester und hat gefragt, ob ich mal mitkomme. Nebendran liegt ein kleiner Junge, der ist KSC-Fan und ob ich da mal vielleicht ein Autogramm geben kann. Klar, gehst du da hin. Und dann sitzt es so ein kleiner Knopf da, der sich beim Teppichschneiden das Auge rausgeschnitten hat. Und dann denkst du dir, okay, ist dann doch nicht so schlimm. Und bei meinem Kreuzbandriss, bei meinem, glaub, 4. im Flieger gesessen, dann sitzt einer neben dir und boah, scheiße, was dir passiert, es kann doch nicht sein, der 4. Kreuzbandriss und oh, das muss doch furchtbar sein, wie kommst du da durch und alles Gute. Und beim Verabschieden hat er nur einen Arm. Da denkst du dir auch, also irgendwas läuft da schon schief, dass man selber sich bemitleidet in der Situation auf einem Level, da kommen andere fast nie hin. Ich meine, man kann es jetzt ganz platonisch aufs Geld beziehen. Mhm. Du bist verletzt, hast eine Krankentagegeldversicherung, da verdiene ich mehr als meine Eltern. Mhm. Das ist ja krank. Wenn man sich dann noch
beschwert sozusagen, könnte man so sehen.
Was mir alles passiert. Also das war dann schon so immer so Momente, wo dich dann wieder geerdet haben und wo für mich dann gesagt haben, ja, aufgeben zählt nicht.
Hast du ja auch nicht gemacht. Du kamst dann ja auch wieder zurück, hast dann auch die EM 2004 gespielt. Gut, die war nicht erfolgreich, aber du warst auch wieder in der Nationalmannschaft voll da. Bei Bayer lief es auch wieder besser. Also das Jahr war ja auch sportlich. Seit 15. geworden damals, war es absolut außergewöhnlich schlecht für Leverkusens damalige Verhältnisse. Und genau, du kamst dann wieder zurück, warst dann sozusagen der Alte. Und dann hast du dich nochmal verletzt. Genau, dann gab es noch einen Kreuzbandriss. Mhm. Da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Dann wurde es auch mal mit Leverkusen zwischendurch sehr schwierig, sage ich mal, dann kurz vor der WM 2006. Aber du hast dann bei der WM 2006, stand Jens Nowotny wieder im Kader.
Ja, Glück.
Also gerechnet hast du damit nicht, oder?
Nee, kannst du nicht rechnen. Also in der Situation, ich meine 2005 war ich, also lügen, 2 Monate oder 3 Monate von Bayer suspendiert, durfte nicht spielen. Kam erst zurück von dem Kreuzbandriss, durfte nicht spielen.
Genau.
Dann hat man sich im Winter geeinigt, dann durfte ich spielen und dann hast du noch 13 Spiele gehabt, bevor dann der Kader bekannt nominiert wurde. Also da rechnest du nicht damit, mit sowas.
Und wie kann man sich dann vorstellen, also es gibt dann ja immer diese ominösen Anrufe, also Jürgen Klinsmann war dann wahrscheinlich auf deinem Telefon. Und wie hat er dir denn damals dann auch erklärt, welche Rolle du einnehmen sollst und warum du jetzt dabei bist?
Ja, deswegen sage ich ja Glück, dass der Jürgen Klinsmann Nationaltrainer geworden ist.
Ja.
Und den kannte ich schon, da war ich 12 bei meinem Onkel oder 14. Also ich kannte den Jürgen schon ziemlich lange oder er kannte mich. Zwar nicht so eng, aber wir kannten uns schon. Mhm. Und letztendlich hat er das gesagt, was viele vielleicht auch meiner Trainer sagen, sie wissen, was sie an mir haben. Wenn ich auf dem Platz stehe, dann probiere ich alles, um die bestmögliche Leistung zu bringen, um zu gewinnen und bin kein Stinkstiefel. Mhm. Ich habe während der Zeit, als ich bei Bayer suspendiert war, habe ich auf dem Trainingsplatz mich mit einem Spieler angelegt, weil er trainiert hat wie eine Wurst, wo ich zu dem gesagt habe, pass auf, wenn du jetzt nicht anständig trainierst und am Samstag eine richtige Leistung ablieferst, dann trete dich sowas von weg, weil ich keinen Bock habe, dass ihr am Samstag verliert und mir jeder da oben erzählt, wir brauchen dich, du musst spielen und ich darf nicht spielen. Mhm. Also ich habe mich immer versucht, in den Dienst der Mannschaft zu stellen und des Erfolges. Und das hat Jürgen wahrscheinlich gewusst und ja, hat, muss man fairerweise auch sagen, das Quäntchen Glück jetzt, dass ein anderer Spieler auf meiner Position sich negativ geäußert hat. Mhm. Tja, da wurde ein Platz frei und ich bin rein.
Und wo ordnest du dann für dich selber diese WM 2006 ein? Du hast dann ein Spiel gemacht, das Spiel um Platz 3 hast du komplett bestritten.
Auch wieder Glück?
Genau, auch Glück, weil da hat Robert Huth sich verletzt.
Da hat erst Per Mertesacker sich operiert, also der war ja verletzt, hat sich dann behandeln lassen, operieren lassen, ist er dann mit Krücken noch gelaufen. Robert Huth hatte spielen sollen und hat sich dann verletzt beim Warmmachen.
Genau, und dann warst du drin. Und insgesamt, wie ordnest du denn so jetzt auch auf deine Karriere bezogen, wie ordnest du denn dieses Erlebnis WM 2006 ein? War das für dich was Großes, weil du dabei warst oder war es gar nicht so Großes, weil du nicht so viel gespielt hast?
Doch, das war also das Geilste, was dir passieren kann, eine WM im eigenen Land. Und was ja auch noch, deswegen verbinde ich das ja mit den Personen, das war das letzte Länderspiel vom Oliver Kahn.
Stimmt, ja. Stimmt, klar. Ja.
Und nach dem Spiel, das war auch immer so eine Marotte, der Schiedsrichter pfeift ab und dann habe ich mich immer rumgedreht und als erstes zum Torwart
geguckt.
Dann haben wir uns umarmt, hat er 2, 3 Worte gewechselt und das verbindet. Das ist genial. Und was auch in dem natürlich bei der WM genial war, also das war ja letztendlich so das Rausgleiten dann von der Karriere. Klar, ich bin dann noch nach Zagreb gegangen.
sprechen aber, wir auch gleich nochmal kurz.
Aber spätestens da hast du gemerkt, Fußball, aber es gibt noch was, was drüber ist. Und wir haben nach dem Spiel, war ja dann, wurde das Stadion ein bisschen, war das Feuerwerk und wurde gefeiert ein bisschen, so die Fans, dann hast du deine Ehrenrunde gedreht. Und dann sind in dem Stadion sind, ich glaube, 55.000 Leute, ja, circa. Und dann kommst du aus der Kurve raus.
In Stuttgart war es damals,
genau. Genau, kommst du aus der Kurve raus und siehst hoch auf der Tribüne und dann siehst du deine Familie da. Mhm. Und du denkst, okay. Und dann kommt genau der Moment, wo du sagst, Fußball ist wichtig, aber Und dann hat unser Sohn auf dem Arm von meinem Vater gepennt. Der hat einfach geschlafen.
Was nochmal zeigt, wie, also nochmal bildlich quasi, zeigt, Fußball ist nicht alles, ja, eben.
Genau. Der war zu dem Zeitpunkt 4 Jahre alt.
Ja.
Also wenn da so viel Lautstärke drumherum ist und Emotionen und der pennt, dann denkst du dir, jo.
Cool. Ja.
Vielleicht wäre das so ein Moment, wo man ab und zu den Ultras mal vor Augen, ja, führen sollte, bevor sie die Faust ballen. Mhm.
Ja, kann man so sehen. Und du bist dann, genau, hast gerade schon gesagt, nach Zagreb gegangen, also nach Kroatien. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber vielleicht sagst du uns nochmal, also Dynamo Zagreb ist jetzt nicht unbedingt der erste Verein, an den man denkt. Für dich, du warst damals dann 32, mhm, genau, 74, ja, geboren, 2006. Da war doch bestimmt auch nochmal die ein oder andere Mannschaft in, weiß ich nicht, England, Italien. Warum Zagreb?
Ja, das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass mein Onkel, der mein Berater war, ja, jetzt nicht die typische Beraterfunktion eingenommen hat wie heute. Der hat jetzt keinen Kontakt zu anderen Vereinen gepflegt und gesucht, sondern du bist in Karlsruhe gewesen, dann ist in Karlsruhe verlängert worden, dann nochmal, dann bist du gewechselt nach Leverkusen, dann wurde 2-3 Mal verlängert, Ende. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass er jemanden anrufen, ja, hat müssen, sondern, mhm, die Leute haben immer ihn angerufen. Mhm. Das war das Erste. Und das Zweite, Person.
Und ja, welche Person
Zoran.
War da?
Zoran Mamic war da.
Und welche?
Und Zoran war da Spieler. Mhm. Er ist ja dann Manager geworden, aber er war Spieler. Und da hat er mich angerufen. Wir waren in der Kabine und der Marko Babic, ehemaliger, ja, Mitspieler, der hat mich gefragt, und wie sieht es aus, nächste Saison, was machst du? Dann habe ich gesagt, du, ich weiß noch nicht, mal gucken. Oh, wie wäre in Zagreb? Socki ist da. Sag ich. Guck mal. Mhm. Dann hat er den angerufen, der Socki mich angerufen. Ah, komm mal runter. Und dann sind wir runtergeflogen und das war herzlich. Das war einfach nur, mhm, herzlich. Klar, roter Teppich, ui. Ja, musst du aufpassen, dass dir wieder keine Flügel wachsen. Aber das war einfach super, wie die sich bemüht haben, um die Familie auch. Mhm. Und es war familiär, würde ich sagen. Also rein familiär hätte ich dann so im Nachhinein gesagt, okay, du hättest auch viel früher ins Ausland gehen können. Weil für die Familie, entweder sie zerbricht daran, mhm, oder sie stärkt sich dadurch. Und bei uns ist es wirklich gestärkt worden. Es war so eine sehr, sehr intensive Zeit für meine Frau und mich. Haben wir unglaublich genossen. Wir haben auch Kroatisch gelernt, meine Frau mehr als ich, weil sie dann noch 1-2 Stunden öfter genommen hat. Und das wurde bei den Menschen sowas von anerkannt, wenn du als Ausländer auf den Markt gehst und probierst, Kroatisch zu sprechen. Die blubbern dich dann erstmal voll und du dann langsam, aber das hat so viel gebracht. Und deswegen war Zagreb leider zu kurz, weil ich mich ja dann nochmal verletzt habe. Aber so 2 Jahre hätte ich schon wirklich gern gespielt. Und ich bin ja auch Meister geworden.
Das stimmt. Und auch Pokalsieger, glaube ich.
Ah, gut.
Aber der Vollständigkeit halber,
genau,
du bist auch gut, Pokalsieger.
Okay, aber vom Meister habe ich halt eine Medaille, Pokal habe ich nichts.
Okay. Aber genau, dann war die Karriere dann trotzdem, dann gab es nochmal Knieprobleme und du hast dann gesagt, okay, die Profikarriere ist dann jetzt vorbei.
Genau.
Dann seid ihr aber nicht zurück nach Baden gegangen, wo du ja eigentlich herkommst, sondern, ja, ihr seid wieder hierher gegangen. Also ein Badener hat sich langfristig auch fürs Rheinland entschieden.
Ja.
Ja. Wieso hast du dich fürs Rheinland entschieden?
Weil meine Frau gesagt hat, hier gefällt es ihr.
Ja, so einfach war das.
Ja, es ist so einfach. Es war eine Entscheidung, die Kinder sind hier geboren, die haben ihre Freunde, ihre Bekannten, die kennen alles. Auch natürlich das Einfache für mich, wenn irgendwas ist mit den Kindern, du hast hier einen Internist, den kannst du locker anrufen. Du hast hier einen Kinderarzt durch Bayer. Also du hast ja vom Netzwerk her, fehlt dir ja nichts. Mhm. Und deswegen war die Entscheidung so. Wir haben auch hier gebaut, dann kommst du zurück, alles gut. Aber wenn meine Frau gesagt hätte, lass uns nach Ottawa, wäre ich auch nach Ottawa gegangen. Habe ich kein Problem mit.
Weil du es jetzt gerade erwähnt hast, wir haben ja über dich recherchiert und puncto Eigenheim, stimmt es denn, also so schreibt es zumindest der Bauherr auf seiner Internetseite, dass du damals relativ naiv denen einfach eine Mail geschrieben hast von wegen, ich hätte gerne einen Weinkeller, ich hätte gerne einen Pool, macht mal ein Angebot.
Jo.
Und dann musstest du aber merken, so einfach ist es nicht und hast dich dann selber auch richtig reingefuchst, oder? Also zumindest schreiben sie es nicht?
Reingefuchst.
Okay, weil auf der Internetseite ist zumindest die Rede davon, dass du dann auch mal Skizzen mitgebracht hättest.
Ja, aber letztendlich war es ja auch da wieder, meine Frau und ich waren im Urlaub und hatten dann auf dem Rückflug 5 Stunden Aufenthalt am Flughafen.
Ja.
Und da haben wir schon angefangen, mal zu malen so ein bisschen und zu planen, was könnte man, was wollte man denn. Und dann nachdem kam erschwerend hinzu, dass wir viel im Flughafen unterwegs waren mit Bayer. Mhm. Fast jedes Auswärtsspiel, Champions League oder was weiß ich, Nationalmannschaft. Und irgendwann hast du halt die Fachzeitschriften durchgelesen von deinem Beruf, dann nimmst du mal andere. Und dann hatten wir eine Bauzeitschrift rausgezogen und da war dieses Haus von der Firma Kamper
drin. Haben wir das auch gesagt?
Ja,
nein, das ist gar kein Problem.
Ich weiß aber gar nicht, ob es die noch gibt.
Also es gibt die Internetseite noch?
Ich weiß nicht, weil die sind insolvenz gegangen.
Und, okay.
Aber auf jeden Fall war Fertighaushersteller und dann haben wir das Haus gesehen und dann habe ich gesagt, das wäre es doch. Mhm. Ja, und dann war die Problematik, weil es sehr breit war, ein Grundstück dafür zu finden. Und dann habe ich den einfach angeschrieben in Friedhelm. Ich sage, ja, sehr geehrter Herr Lang, blablabla. Und dann hat er, ja, der ist ein Scherz geglaubt. Ja, denke ich. Und, aber wir sind dann super betreut worden. Also war klasse und so reingefuchst. Ich glaube, wir waren 4 Tage Minden war eingeplant, um alles rauszusuchen. Wir waren nach 2 Tagen waren wir durch.
Okay.
Weil auch da, glaube ich, meine Frau muss sich wohlfühlen da drin.
Ja.
Ich bin oft unterwegs und sie hat da zu dem Zeitpunkt auch noch bei Bayer gearbeitet, im Kindergarten, der dann aber von Bayer abgespalten wurde. Das heißt, sie ist doch öfters zu Hause gewesen mit den Kindern. Und da habe ich gesagt, okay, mir ist es egal, wie der Wasserhahn aussieht oder die Platten. Mhm. Mir ist es wichtig, dass ich ein Zuhause habe und dass wir uns da drin wohlfühlen. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt wahrscheinlich immer noch zusammen.
Und auch, glaube ich, also ihr wohnt ja immer noch dann hier, wahrscheinlich auch noch genau in diesem Haus.
Ja, das haben wir verkauft vor 2,5 Jahren, weil der nächste Lebensabschnitt jetzt gekommen ist. Mhm. Das heißt, wir haben 3 Kinder und die erste ist jetzt so langsam, die geht raus. Und dann war es doch ein bisschen groß. Aber für die 10 Jahre perfekt. Und ich sage auch immer noch, das ist das perfekte Haus mit der perfekten Lage gewesen für einen anderen Lebensabschnitt. Mhm. Definitiv.
Und heute bist du dann ja, wie gesagt, immer noch im Rheinland und wir haben wirklich auch einige Sachen gefunden. Also wir haben dich ja kontaktiert über deine Sport-Marketing-Agentur, über Human Brands. Und wenn man aber recherchiert, findet man viele Sachen, die du offensichtlich noch tust. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit deinem Restaurant? Du hast ein Restaurant, oder? Ist lecker.
Wir hätten uns auch dort essen. Dort treffen können, weil dann hätten wir auch was zu essen gekriegt.
Aber das ist kein deutsches Restaurant, oder?
Also es gibt aber auch deutsche Sachen drin. Aber okay. Das ist so mediterran angehaucht. Gut, Klima ist ja auch mediterran. Soll ja dieses Jahr auch wieder ein heißer Sommer geben. Das ist mit dem gleichen Partner oder Freund, mit dem ich auch die Spielerberatung zusammen habe. Und der leitet das Restaurant und ist da mit Herzblut dabei. Ich kann sagen, ich habe ein Restaurant.
Okay. Cool. Gut, also du bist da dann eher der, man kann jetzt nicht darauf hoffen, dass Jens Nowotny einem dann Essen zubereitet.
Nee, das nicht. Das nicht. Ich könnte wahrscheinlich auch in einem gewissen Maße kochen, aber Restaurant ist was ganz anderes, definitiv.
Und neben Restaurant, Spielerberatertätigkeit und Sportagentur haben wir auch noch soziale Projekte gefunden. Zum Beispiel hast du dich für den Deutschen Kinderhospizverein engagiert. Tust du das heute noch?
Ja.
Warum das? Also es ist ja wirklich ein besonderes Thema, aber auch... Also
ja, es ist ein sehr spezielles Thema, aber allein schon der, wenn man das in dem Zusammenhang nennen kann, der Slogan oder das Begleiten im Leben. Und du weißt, im Kinderhospiz ist eigentlich die Kinder, die Betroffenen sind lebensverkürzend erkrankt. Und trotzdem ist es eine Begleitung im Leben. Und die Menschen, die sich da ehrenamtlich engagieren, das ist unglaublich. Also die haben so eine innerliche Kraft, so eine Stärke, die sie für betroffene Familien einbringen. Und das ist schon Hammer. Also das würde ich jedem mal empfehlen, auch den Jungs hier. Die
damit sind unsere Jungs hinter der Kamera gemeint? Oder meinst du die Jungs hier in Bayer?
Auch? Alle.
Okay.
Alle. Wenn jemand, der sich über irgendwas beschwert, ich weiß nicht, ob er sich, gut, Handball, nee, beschwert sich nicht über irgendwas, aber wenn man sich über irgendetwas beschwert, dann sich auf solche Dinge besinnt. Auch wenn es nur kurz ist, weil ich weiß es ja selber, ne? Mit 3 gesunden Kindern gehst du dahin und dann denkst du wieder, oh, danke, und trotzdem flippst du zu Hause 2 Tage später wieder aus. Das ist alles normal, das sagen auch die Eltern von den betroffenen Kindern und die Mitarbeiter. Aber trotzdem würde das den manchen mal gut tun, sowas mitzumachen. Und wir haben jetzt im Juni auch ein Benefits-Spiel, wo wir mit Bayer Leverkusen, mit der Traditionsmannschaft in Olpe spielen, für den guten Zweck. Und das probieren wir jetzt so, was ich halt dazu beitragen kann, Kontakt zu Leverkusen, nächstes Jahr vielleicht FC, dann vielleicht Schalke und Dortmund, weil das ist in der Region. Und ja, so Kleinigkeiten dann, die man dazu beitragen kann.
Deswegen nochmal abschließend jetzt für das Interview. Fußball ist heute nicht mehr in dem Maße wie früher. Trotzdem hast du in diesem Interview unheimlich oft das Wort Glück erwähnt auch und scheinst auch ein glücklicher Mann zu sein. Was macht dich denn jetzt heute glücklich? So in, das ist jetzt schon fast ein Deep Talk, aber was ist denn für dich jetzt Glück jetzt, heute als...
Komm, ich setze noch einen drauf.
Okay.
Ich weiß nicht, was hast du gerade gesagt, was ist es? Deep Talk? Nee, was?
Deep Talk.
Deep Talk, achso, Deep Talk. Okay, Deep Talk. Das verstehe ich noch. Aber ich setze noch einen richtig drauf, meine Frau.
Okay.
Weil...
Das können wir, ja, schicken wir ihr zu.
Weil, nee, das ist wirklich so, weil du hast, also was die mit mir durchgemacht hat, in einem Bereich, wo es nur mit Ellenbogen zugeht und 4 Kreuzbandrisse, 2 Mittelfußbrüche, ein Innenknöchelbruch. Ich kann ja die Liste kann ich ja ewig weitermachen. Und trotzdem haben wir heute zusammen gefrühstückt. Also das ist wirklich Glück. Also es gibt ja verschiedene Arten von Glück. Ne? Aber ich glaube, das ist so, das kannst du so sagen.
Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort für das Interview. Wir bleiben aber in der Position noch kurz verharren.
Ja.
Denn wir haben noch ein kleines Quiz über dich, für dich. Also was du über Jens Nowotny weißt. Da ist man ja manchmal ganz überrascht. Das würde ich
jedem empfehlen, wenn ihr ihr macht ja so eine Ausarbeitung oder so ein Projekt, ne?
Genau, ja.
Da würde ich jedem empfehlen, der Projekte macht, einen Fragenkatalog zusammenzustellen. Nicht zu persönlich. Und nach 2 Jahren die gleichen Fragen wieder schicken.
Okay.
Und dann wäre ich mal interessant, ob ich die gleichen Antworten geben würde. Ja, weil das ist etwas, was mich immer gereizt hat. Weil jeder, du stellst jetzt eine Frage, dann antworte ich, dann machen wir vielleicht gar nicht großen Kopf. Mhm. Und in 2 Jahren oder in 3 Jahren habe ich die Frage eh schon vergessen und die Antwort auch. Und dann antworte ich was ganz anderes. Dann denkst du, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Und dann mal auch nebeneinander hinlegen.
Ja. Gut, dann fangen wir doch mal an.
Ja.
Und zwar kannst du dich denn noch erinnern, gegen wen du dein erstes Bundesliga-Tor geschossen hast? Frage Nummer 1.
Bochum.
Richtig.
Das zweite auch.
Genau, es war nämlich ein Doppelpack. Du hast dann ja gesagt...
Also, es waren ja auch nur 11 Tore. Also.
Ja, okay. Ja, gut. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Das habe ich nicht gesagt. Weißt du denn, wie viele Vorlagen, das wird jetzt schon ein bisschen schwerer, du für Bayer Leverkusen aufgelegt hast? Also wenn du das jetzt weißt, dann hast du es nachgeschaut.
Ich Ich würde sagen zwischen 4 und 7.
Nee, es sind mehr.
Mehr?
Es sind mehr, ja. Ja.
Okay.
Es sind 14.
14?
Es sind 14, ja.
Das ist ein Score.
Du hast dich aber ganz schön unterschätzt.
Ja, das stimmt.
WM 2006, besonderes Ereignis. Das Viertelfinale gegen Argentinien im Elfmeterschießen weitergekommen. Danach kann man im Sommermärchen sehen, singt ihr als Mannschaft ganz laut ein Lied. Totale Ekstase. Weißt du noch, welches Lied ihr da gesungen habt?
Nee, was, aber...
Also du hast auf jeden Fall auch laut mitgesungen.
Ich hab's vielleicht verdrängt. Was war das? von Xavier Naidoo?
Nee, das nicht.
Auch nicht.
Okay. Nicht in dem Fall nicht.
Nee.
Es war Marmor, Stein und Eisenbrecher.
Ja? Eieieiei. Na gut, das kennt jeder.
Ja, das stimmt.
Besser als die Nationalhymne.
Gut, anderes Thema abschließend. Letzte Frage im Quiz. Gegen wen hast du denn deinen höchsten Sieg gefeiert? Und wie hoch war der? Also in der Bundesliga jetzt.
Also ich weiß nicht, ob es... Nee, Ulm war es nicht, glaube ich. In Mönchengladbach?
Nein, oder es war Ulm.
Eigentlich, weil Mönchengladbach war das Traurige. Da war ein Tor mehr.
Es war 9-1 gegen
9-1 und in Mönchengladbach war es dann 8-2 oder sowas. Mhm.
Genau, 8-2, ja.
Da war Robert Enke im Tor.
Genau, deswegen. Das stimmt, tatsächlich.
Aber ja. Klar, Ulm.
Aber kann ich mich auch noch daran erinnern, wie er die damals abgeschossen hat.
War Ulm damals in der ersten Liga
in
oder
der
war das Pokal?
Nein, Ulm war in der ersten Liga.
Wahnsinn.
Sind dann direkt abgestiegen, aber sie waren in der ersten Liga.
Und Trainer von Ulm war damals?
Weiß ich jetzt nicht. Weißt du es?
Nö.
Okay.
Bitte? Ja, ne? Ralf Rangnick.
Ralf Rangnick, okay, ja. Naja.
Also der war mir jetzt im Kopf, aber ich habe gedacht, nee, wenn du es nicht weißt, sage ich, setze ich mich nicht in die Nesseln. Aber der Ralf Rangnick, ja. Der hat es dann auch...
Hat es dann noch, wurde noch ein bisschen besser dann, trainertechnisch.
Ja, ja. Das war schon eine Hausnummer.
Genau.
Das war das große Interview mit Jens Nowotny bei uns. Wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, besucht doch einfach mal unsere Webseite kultkicker.com oder unsere Auftritte auf Instagram, Facebook oder YouTube. Zum Abschluss gibt's noch die Schnellfragerunde zwischen den Pfosten mit Jens in der Hauptrolle. Ich wünsche euch nochmal viel Spaß, verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Reinhören und ciao.
Hey Jens.
Hi.
Zicke, zacke, zicke, zacke.
Hoi, hoi, hoi.
Rechts oder Linkshänder?
Rechts.
Wo warst du zuletzt im Urlaub?
Spanien.
Und wie war's?
Nett.
Hattest du in der Jugend ein Vorbild?
Ja.
Und welches?
Wolfgang Rolf.
Warum?
Perfekter Mensch.
Bitte vervollständigen. Für einen Tag wäre ich gerne...
Meine Frau.
Warum?
Mich kennenlernen.
Wann hat Rainer Kallmund eigentlich Geburtstag?
Ui, im November. Aber wie vielen weiß ich nicht.
Was machst du, wenn dir mal alles auf die Nerven geht?
Computerspielen.
Bei welcher Sportart schaltest du sofort ab?
Boah. Allen außer... Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Messi oder Ronaldo?
Ronaldo.
Wer ist der zurzeit beste deutsche Innenverteidiger?
Auch das ist schwierig. Hummels.
Und weltweit?
Noch schwieriger. Da kenne ich mich ja gar nicht aus. Nee, Van Dijk soll gut sein.
Wann hast du das letzte Mal gegen einen Ball getreten?
Vor 2 Minuten.
Danke, Jens.
Bitte.